Es gibt ein Vor und ein Danach. Vor dem Coronavirus lief Deutschland eigentlich im Normalbetrieb. Dann kam das Virus und danach war schlagartig alles anders. Täglich diktierten Zahlen von Infektionen und Toten das politische Handeln. Virologen betraten die öffentlichen Bühnen. Man hangelte sich von einem Lockdown zum nächsten. Und es ist klar, diese Pandemie hat die Gesellschaft verändert. Die Frage ist nur wie. Darüber spreche ich mit dem Soziologen Professor Stefan Selke an der Hochschule Furtwangen. Er beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Wandel. Hallo, Herr Selke.
Ja, hallo, Herr Kaspari.
Herr Selke, mir ist aufgefallen, dass diese Pandemie soziale Probleme wie in einem Brennglas vergrößert hat. Also man könnte sagen, sie hat uns wieder mit der Realität konfrontiert, etwa zum Beispiel mit der sozialen Ungleichheit. Stimmt das?
Ja, die Rede vom Brennglas ist ja eine Metapher. Das bedeutet, es ist ein Suchraum. Wir versuchen jetzt gerade zu erklären, was um uns herum passiert. Und in der Tat, eine Sache, die man jetzt beobachten kann, ist, dass viele Dinge, die früher sehr abstrakt waren für Menschen, ganz konkret geworden sind. Und wir erfahren sie eigentlich alle täglich. Also so abstrakte Dinge wie ethische Diskussionen erfahren wir jetzt ganz konkret. Der Wert des Menschen wird diskutiert. Wir erfahren soziale Ungleichheit sehr konkret. Für manche bedeutet Corona ein Zeitgeschenk. Andere haben Panikattacken, müssen um ihre Existenz fürchten. Und wir erfahren zum Beispiel den digitalen Wandel in Schulen, in Hochschulen, am Arbeitsplatz ganz konkret. Das war vorher eine semi-akademische Diskussion. Jetzt ist es tatsächlich entscheidend für die Optionen fürs Weitermachen. Und so gibt es noch weitere Dinge, die inzwischen wirklich runtergebrochen sind in die Lebenswelt der Menschen. Ich sehe das als was sehr Positives an, weil wir das jetzt tatsächlich auch gestalten können gemeinsam.
Sie haben mal in einem Essay für die SWR2 Aula geschrieben, die Pandemie habe die Gesellschaft in ein Labor verwandelt. Jetzt gehe es auch um neue Experimente. Das schließt eigentlich daran an, was Sie eben gesagt haben, richtig?
Ja, das ist ungefähr die zweite Grunderfahrung, die wir die meisten von uns teilen, dass das Leben, die Gesellschaft experimenteller wurde. Und das bedeutet, dass wir alle gemeinsam Probanden in einem Menschheitslabor sind. Und da erleben wir zwei Dinge. Einmal, dass die Kontrollillusion wirklich aufgegeben werden muss. Kontrolle war fast schon etwas wie ein Fetisch, die Suche nach Ordnung. Und umgekehrt auf der anderen Seite, dass Konflikte, die jetzt auftreten, die jetzt ganz offensichtlich werden, eigentlich nicht negativ sind, sondern zur Gesellschaft dazugehören als Regulative. Die Frage ist, was wir damit machen, ist Corona dann tatsächlich ein Katalysator für Denken und Handeln? Können wir diesen Wandel, der damit einhergeht, auch produktiv umsetzen.
Ach so, ich verstehe. Also wir haben die Kontrolle verloren. Meinen Sie, diese hochzivilisierte, hochtechnisierte Gesellschaft wurde an dem wunden Punkt getroffen? Nämlich mit dem Risiko, mit der Unvorhersehbarkeit?
Wir haben nicht die Kontrolle verloren, sondern die Kontrollillusion. In modernen Gesellschaften hat man eine Kontrollillusion, dass man alles steuern kann, alles planen kann. Und diese Planungseuphorie und Kontrollillusion, da sind wir doch jetzt wieder tatsächlich auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und müssen sehen, dass es Grenzen gibt der Planbarkeit, Grenzen der Prognose. Und das ist, glaube ich, ein sehr heilsamer Prozess, sowohl auf der Ebene der persönlichen Lebensführung als auch der Politik.
Warum könnte das heilsam sein?
Ja, weil es einen Gestaltungsspielraum eröffnet, weil die Dinge nicht einfach so vorgegeben sind. Wir müssen nicht in dieser Komfortzone verbleiben. Die Dinge müssen nicht so weitergehen, wie sie bisher weitergegangen sind. Die Rede von der Rückkehr zur Normalität ist eigentlich sehr regressiv, nach hinten gewandt. Progressiv wäre zu denken, meiner Meinung nach, dass wir in diesem Labor, in dieser experimentellen Gesellschaft doch auch Dinge neu ausprobieren können. Wir können Prozesse, wir können Institutionen, wir können Wirtschaft, Markt, Politik, Bildung neu gestalten, neu erfinden letztendlich.
Okay, jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli und sage, ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als würden Sie mehr die positiven Chancen sehen, die sie bringt. Und dann weniger, ja, ich sag's jetzt moralapostelmäßig, weniger das Leiden und die Todesfälle in den Blick nehmen.
Das tue ich ganz bestimmt nicht, aber ich denke, es ist eben die Gleichzeitigkeit dieses Ungleichzeitigen, was dieses letzte Jahr ausgemacht hat, dass wir auf der einen Seite sehen, bei dieser Gratwanderung, die wir jetzt beschritten haben, als Person, als Institution, als Gesellschaft, dass es da auf der einen Seite sehr tief nach unten geht, da ist Bodenlosigkeit, da sind Panikattacken, Existenzängste, da ist existenzielles Leid. Aber auf der anderen Seite sind Menschen auch kreativ geworden, haben neue Formen der Solidarität entdeckt und erfinden eigentlich Leben, Gesellschaft neu. Und das ist die große Chance, die damit auch einhergeht. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, Leid verneinen oder mitleiden, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann blicke ich natürlich gern positiv nach vorne und versuche zumindest in dem Bereich, den ich mitgestalten kann, diese Aufgabe tatsächlich der Zukunftsgestaltung auch ein bisschen mitzutragen.
Also es wäre eigentlich dann so ein utopisches Element, was Sie ins Spiel bringen.
Genau, zwischen Dystopie und Utopie ist der Gestaltungsspielraum und diese Zukunftsgestaltung ist eben jetzt keine Option mehr oder etwas, was für akademische Diskussionen nur geeignet ist, sondern eine Pflichtaufgabe, die wir in der Gesellschaft haben. Jeder, der irgendwo Verantwortung hat, muss Zukunft jetzt mitgestalten.
Aber meinen Sie denn wirklich, dass wir nach dieser Pandemie, ich hoffe ja, dass sie bald zu Ende ist, vielleicht Ende des Jahres, keiner kann das wissen, meinen Sie, dass wir dann wirklich zu etwas anderem kommen, zu vielleicht anderen Diskussionen oder meinen Sie nicht, dass wir doch dann wieder ins Alte zurückfallen und so weitermachen wie bisher?
Ja, also die Lehrbuchmeinung sagt uns, dass Gesellschaft sehr, sehr träge ist und dass sich die sozialen Kräfteverhältnisse, Machtverhältnisse sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, ändern. Aber auf der anderen Seite gibt es diesen Gestaltungsspielraum. Und ich beobachte auf jeden Fall Ansätze der Neuerfindung des Sozialen, der Gesellschaft. Die gibt es auch. Dafür gibt es genügend Beispiele. Das wird man dann vielleicht erst in einem Abstand von mehreren Jahren sehen müssen. Aber die Chance ist da und sie war noch nie so attraktiv. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, unsere Gesellschaft jetzt ausmacht. Bisher war Engagement so unglaublich fragmentiert. Jede Subkultur hat sich für irgendetwas eingesetzt. Jetzt kann man sich doch wieder für die Zukunft und die Gesellschaft oder eine bessere Gesellschaft einsetzen.
Meinen Sie, es gibt dann auch trotz dieser ganzen Spaltung in der Gesellschaft, trotz der Diffamierung von Menschen, die Corona nicht leugnen, aber die Verschwörungstheorien haben, trotz dieses aggressiv aufgeladenen Diskurses über Corona, meinen Sie dann doch, dass es sowas wie eine neue Solidarität geben kann oder schon gibt?
Naja, vor allen Dingen gibt es etwas, was ich jetzt so bezeichnen würde, Corona, ein Jahr Corona bezeugt doch ganz grundlegend, dass Menschen irrational sind. Auch das ist vielleicht eine Illusion, die wir ein Stück weit ja neu oder relativieren müssen. Wir gehen immer sehr stark von der Kraft, der Rationalität, der Vernunft aus. Das ist auch richtig. Aber Menschen sind eben grundsätzlich irrational. Das gehört zum Spiel mit dazu.
Ich sehe noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist. Also ich habe es auch eben schon gesagt, es gibt ja nun plötzlich Virologen, die ganz stark die öffentliche Diskussion bestimmen, auch das politische Handeln. Das gab es ja vorher nicht. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, wenn solche großen Umbrüche stattfinden, dann müssen sie ja erklärt werden, eingeordnet werden. Und das macht man ganz oft über Großerzählungen, Geschichten, Narrative. Und im Moment gibt es so etwas wie eine Konkurrenz der Geschichtenerzähler. Auf der einen Seite werden die wissenschaftlichen Eliten zwangsläufig politischer. Auf der anderen Seite werden die Laien zwangsläufig verwissenschaftlich, müssen sich also auch ein Urteil bilden, täglich die Zahlen interpretieren. Und zwischen dieser maximalen Rationalität auf der einen Seite und der maximalen Irrationalität auf der anderen Seite, da gibt es einen großen Sektor der informierten Ignoranz. Und da gibt es aber auch die tägliche Notwendigkeit, in die Zukunft zu denken. Und da würde ich mal das versuchen, so auf den Punkt zu bringen, dass wir gerade die Rückkehr des Orakels erleben. Also tatsächlich auch eine ganz alte Kulturtechnik auf der einen Seite, evidenzbasierte Wissenschaft auf der anderen Seite, aber auch das Orakeln, wie es weitergehen wird. Das ist etwas Spannendes, weil Menschen sich die Welt über Geschichten erklären und zurechtlegen.
Geht es da auch bei diesem Orakel sozusagen um den Versuch, das Nichtwissen zu füllen, was wir ja eigentlich über diese Pandemie auch immer wieder haben?
Das Nichtwissen ist auch einer der Punkte, wo wir sagen können, das ist etwas, was vorher ganz abstrakt war und jetzt wird es plötzlich sehr konkret. Wir erleben eben die Begrenzung jeglicher vernünftigen Aussage über die Zukunft. Und ich glaube, das ist ein heilsamer Prozess. Bei allem Leid, um das nochmal zu sagen, ich will das nicht relativieren, aber dieser Erkenntnisgewinn, dass wir in der modernen Gesellschaft auch Nichtwissen noch haben und dass nicht jedes Problem einfach nur technisch lösbar ist, sondern dass es auch auf das Verhalten eines jeden ankommt, bei all dieser Unsicherheit in die Zukunft zu planen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr heilsamer Prozess und der bringt uns zusammen, um Ihre Frage zu beantworten. Das ist eine Art von Solidarität, das Angewiesensein aufeinander, auch im planetarischen Maßstab übrigens.
Sagt Professor Stefan Selke, Soziologe an der Hochschule Furtwangen. Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, wie diese Pandemie die Gesellschaft verändert hat oder verändern könnte. Herr Selke, vielen Dank.
Gerne, Herr Kasper.